Du willst mich beschenken. Das passt ja zum Geburtstag, liebe Gemeinde. Zu so einer Geburtstagsfeier, da will ich auch gerne eine kleine märchenhafte Erzählung erzählen. Und zwar von dem Grafen, der von seiner Burg vertrieben wurde mit seinem ganzen Gefolge, weil die Riesen seine Burg eingenommen haben. Und jetzt muss der Graf von ferne zuschauen, wie die Riesen auf dieser Burg hausen, und er sieht, wie manches zu Bruch geht. Und das tut ihm weh. Und dann entscheidet er sich, ich will meine Ritter schicken. Die sollen die Riesen vertreiben, wenn es denn irgendwie möglich ist. Und die Ritter reiten zur Burg, bringen sich in Stellung und die Riesen schnippen einen nach dem anderen Ritter einfach weg. Sie fliegen in den Fluss und müssen sich erstmal schütteln und wieder trocken werden. Und dann überlegt der Graf, dann will ich meine Zauberer schicken. Die sollen die Riesen wieder klein zaubern und wegzaubern aus meiner Burg. Und die Zauberer stellen sich vor der Burg auf und wollen gerade ihre Zaubersprüche sagen. Da pusten die Riesen sie einfach weg. Und die Zauberer fliegen weg. Und dann verzweifelt der Graf langsam. Und er sagt, ich verspreche dem meine Tochter zur Frau, der es schafft, die Burg von den Riesen zu befreien. Die Tochter ist natürlich damit einverstanden. Die haben das vorher abgesprochen. Ja. Und tatsächlich findet sich ein junger, gut aussehender Mann und der sagt, das könnte gelingen. Ihr müsst allerdings ganz genau das machen, was ich von euch fordere. Ihr müsst tanzen und feiern und lachen und fröhlich sein. Und der Graf weiß ja nicht, was er sonst machen soll. Er lässt sich darauf ein und er feiert ein Fest mit seinem ganzen Gefolge. Und am nächsten Tag sieht er, die Riesen sind schon ein Stück kleiner. Und dann feiern sie einfach weiter und lachen und sind fröhlich. Und irgendwann schauen sie zur Burg und sehen, die haben ja gerade noch Menschengröße. Und dann ziehen sie unter Lachen und Feiern zur Burg. Und da angekommen sehen sie, dass die Riesen gerade noch ihnen so bis zum Bauch reichen. Der Graf fängt an, schallend zu lachen und irgendwann greift die Tochter des Grafen zur Kehrschaufel, fegt die Riesen da drauf und schüttet sie über die Burgmauer. Wer kennt solche Riesen nicht auch? Eine überlange Aufgabenliste. Menschen, mit denen es zum Konflikt gekommen ist. Eine schwere Prüfung, die bevorsteht. Vielleicht die Sorge vor der Zukunft oder eine Krankheit. Kann man Riesen einfach so klein tanzen oder weglachen? Geht das überhaupt? So einfach ist es vielleicht nicht, aber beim Feiern, beim Tanzen, beim Lachen nehmen viele unserer Riesen doch ihre wahre Gestalt und Größe ein. Und viele sind in Wirklichkeit gar nicht so groß, wie sie am Anfang erscheinen. Wenn wir miteinander Gottesdienst feiern, dann passiert mir genau das immer wieder, dass so manche meiner alltäglichen Riesen ihre furchteinflößende Gestalt einbüßen. Ich begegne hier Menschen, die ich mag. Wir sitzen zusammen, wir reden vielleicht noch beim Kirchencafé, wir lachen miteinander. Die Gespräche und das Lachen vor und nach dem Gottesdienst, das bringt mich auf andere Gedanken. Und dann feiern wir diesen großen Gott, großer Gott, wir loben dich, den Herrn der ganzen Welt, der viel größer ist als alle meine Riesen. Wir singen diese fröhlichen Lieder und ich bekomme dann das Evangelium gesagt, die gute Nachricht von Jesus Christus. Und manchmal darf ich sie sogar selber ausrichten. Das Evangelium, das wirkt so befreiend, ich fühle mich danach wirklich leichter. Es zaubert mir ein Lächeln aufs Gesicht. Immer wieder kommen Riesen und machen mir meine Burg streitig und rauben mir den Frieden. Aber rückblickend staune ich auch, mit welchen furchteinflößenden Gestalten ich in meinem Leben schon klargekommen bin. Davon wollte ich heute unbedingt erzählen. Wir feiern heute das Jubiläum unseres 12.1-Gottesdienstes und der Gottesdienst, das ist so ein Ort, an dem Riesen schrumpfen können. Und da ist es natürlich egal, wann man Gottesdienst feiert und zu welcher Uhrzeit wir Gottesdienst feiern, ob 10 Uhr, 12.1, 11 Uhr, da können Riesen schrumpfen. Jetzt heute ist gerade der Tag, wo wir dieses dreijährige Jubiläum feiern und wir wagen ja jetzt auch den Versuch, ab jetzt feiern wir jeden Sonntag einen 12.1, also 10 Uhr und 12.01 Uhr einen Gottesdienst, außer die ersten Sonntage im Monat, also zum Beispiel nächste Woche, da feiern wir dann gemeinsam als ganze Gemeinde um 11 Uhr einen Gottesdienst. Und ich bin gespannt, welche Riesen wir in unseren unterschiedlichen Gottesdiensten dann klein feiern werden. Da bin ich ganz gespannt drauf, da freue ich mich auch drauf. Der 12.1 hat seinen Namen bekommen von der Anfangszeit des Gottesdienstes. Er fängt um 12.01 Uhr an, aber diese Anfangszeit und der Name gehen auf eine Bibelstelle zurück, und zwar auf Römer 12, Vers 1. Und ich finde, dieses Jubiläum ist ein guter Anlass, dass wir mal wieder Gedanken uns über diesen Vers machen, denn dieser Vers hat es so richtig in sich. Ich lese ihn vor, Römer 12, die Verse 1 und 2. Könnt ihr es vorne anwerfen? Hast du es da, Johann? Ja, danke. Dankeschön. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Oh, man könnte sich so einen Namensgeber für einen Sonntagsgottesdienst auch ganz anders vorstellen. Eigentlich passt der Vers doch vielleicht gar nicht so richtig gut. Man könnte sich vorstellen, dass man einen Vers aussucht wie: Kommt alle regelmäßig zusammen, singt und betet miteinander, hört auf die Predigt. Wir wollen gemeinsam Gott begegnen und ihn feiern. Das wird doch eigentlich viel besser passen zu einem Gottesdienst. Sind diese Sätze aus Römer 12 vielleicht gar kein guter Namensgeber für einen Sonntagsgottesdienst? Euer Gottesdienst soll sein, dass ihr so lebt, wie Gott es sich wünscht. Macht nicht einfach alles so, wie die Leute es um euch herum machen, sondern prüft und findet heraus, was wirklich gut und in Gottes Sinne ist. Das ist mal ein vernünftiger Gottesdienst. So würde ich diese Verse in eigenen Worten weitergeben. Das ist ja gar keine Einladung, sonntags zusammen Gottesdienst zu feiern, zum Gottesdienst zu kommen. Im Gegenteil, dieser Gottesdienst findet im Alltag statt. Morgen. Das geht Montag los, wenn um 6 Uhr der Wecker klingelt. Genau daran soll dieser Name 12.1 auch erinnern. Der eigentliche Gottesdienst findet im Alltag statt. Wir wollen gar keine Sonntagsfrömmigkeit, die sich darin erschöpft, sonntags lächelnd in den Gottesdienst zu gehen und schöne Lieder zu singen. Ob unser Leben wirklich ein Gottesdienst ist, das stellt sich am Montag unter Beweis, wenn nach dem schönen Wochenende der Wecker klingelt und der Alltag beginnt. Mit diesen Versen steht Paulus in der Tradition alttestamentlicher Propheten. Da ist zum Beispiel der Prophet Amos. Der hat den Gottesdienst seiner Zeit ganz scharf kritisiert, mit sehr scharfen Worten. Die passen auch gar nicht so richtig zu einem Fest, aber ich finde, das mal gehört zu haben und zu verstehen, wo dieser Gedanke herkommt, das finde ich wichtig. Im Buch Amos kommt Gott mit sehr schroffen Worten zu Wort. In Kapitel 5 heißt es: Ich hasse und verachte eure Feste und ich mag eure Versammlungen nicht riechen, es sei denn, ihr bringt mir rechte Brandopfer dar. Und an euren Speisopfern habe ich keinen Gefallen und euer fettes Schlachtopfer sehe ich nicht an. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Das sind scharfe Worte. Das passt nicht so richtig in unsere Feieratmosphäre. Aber für diese gepfefferten Worte gab es in Israel zur Zeit des Amos guten Grund. Sie richten sich an Menschen, die es lieben, Gottesdienst zu feiern. Die gehen da richtig gerne hin, die aber nicht verstanden haben, was Gott wirklich will. Sie feiern Gottesdienst, weil es da schöne Musik gibt. Und da gibt es auch richtig gut zu essen und zu trinken. Gottesdienste wurden mit Fleisch gefeiert, mit Götzenopferfleisch, das man miteinander verzehrt hat. Und guten Wein gab es dazu. Schmackhafte Opfermahlzeiten mit Gesang und Tanz. Gar nicht so eine schlechte Idee, wie ich finde. Und dann erinnern sich die Leute daran, dass Jahwe, ihr Gott, der Gott Israels ist, der für sein Volk kämpft, komme, was wolle. Das feiern sie natürlich gerne. Und dann bringt Amos es auf den Punkt und sagt: Aber in eurem Gottesdienst geht es gar nicht um Gott. Da geht es nur um euch, dass ihr feiern wollt, dass ihr wollt, dass Gott für euch streitet. Gott ist doch ein Gott der Barmherzigkeit. Er hat sich unser kleines Volk auserwählt, einfach weil es so klein ist. Und wenn wir daraus nicht lernen Und wenn nicht in unserem Land auch Barmherzigkeit regiert, dann ist auch Gott nicht mehr unser Gott. Und unser Gottesdienst, der ehrt Gott überhaupt nicht, der beleidigt ihn. Und dann fährt Amos fort und sagt, vom Gottesdienst aus soll Recht wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach strömen. Das muss im Alltag ankommen. Der Gottesdienst soll eine Quelle für Gerechtigkeit sein, dafür, dass Menschen aufeinander Acht haben. Und als Amos das predigte, da war das überhaupt nicht der Fall. Im Neuen Testament knüpft zum Beispiel Jakobus daran an, wenn er in seinem Brief schreibt, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Und in dieser Tradition steht auch Paulus. Der eigentliche Gottesdienst, der beginnt am Montag, dann fängt er an, dann, wenn der Wecker klingelt, dann, wenn wir mit wachen Augen schauen, wie es den Menschen um uns herum geht. Wer sind die Menschen, die so leicht aus dem Blick geraten, für die niemand eintritt, die einsam sind, die darauf angewiesen sind, dass jemand sie unterstützt und ihnen hilft? Und wo stecken die gesellschaftlichen Herausforderungen? Wo braucht es Veränderung? Welche Entwicklungen sind nötig und was können wir dazu beitragen? In was für einer Gesellschaft wollen wir leben und was kannst du dazu beitragen? Wenn wir miteinander Gottesdienst feiern, begegnen wir Christus. Er spricht uns an, er richtet uns auf, er lässt unsere Riesen schrumpfen und dann schickt er uns gestärkt und ermutigt zurück in unseren Alltag. Und dann hat sich der Blick auf den Alltag verändert. Christus ist ein neuer Orientierungspunkt. Wir sehen die Welt mit anderen Augen. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und ich denke, wir wissen, was Paulus meint. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Die Liebe, die Jesus Christus im Herzen von Menschen entfacht, das macht einen Unterschied. Sie erneuert unser Denken, unser Fühlen und unser Handeln. Gottesdienst macht nur dann Sinn, wenn er zur Quelle von Liebe und Gerechtigkeit wird. Das ist mal ein vernünftiger Gottesdienst. Alles andere ist unvernünftig. Sonntags feiern wir die Riesen unseres Alltags klein. Und ab Montag begegnen wir Menschen, die ebenfalls mit Alltagsriesen zu tun haben. Die ersten Christen hatten von den Propheten des Alten Testaments gelernt, ein vernünftiger Gottesdienst, der hat sich im Alltag zu bewähren. Und dieser Ruf eilte den Christen voraus. Sie hielten solidarisch zusammen, sie waren füreinander da, sie unterstützten sich, sie halfen auch den Menschen in ihrer Umgebung und das hat Menschen besonders fasziniert, sie hatten sogar noch Liebe für Menschen übrig, die ihnen eigentlich feindlich gesonnen waren. Das hatte Ausstrahlungskraft. Dass der christliche Glaube sich so stark ausgebreitet hat, das lag nicht daran, dass die christliche Gemeinde so feurige Redner am Start hatte oder dass sie die beste Musik zu bieten hatten. Wie wir Gottesdienst hier miteinander feiern, das kriegen die Leute da draußen ja überhaupt nicht mit. Ihre Liebe hat sich rumgesprochen. Das war ansteckend. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Kollegen. Er erzählte mir, dass er sich auch als junger Mann schon für Jesus Christus interessiert hat. Aber ihn hat das so abgeschreckt, dass die Christen gegenüber dem Leid in der Welt so gleichgültig waren. Das hat sie nicht so bekümmert. Es ist ihm schwer gefallen, ihnen das Evangelium zu glauben. Es schien den Christen, denen er begegnet ist, nur darum zu gehen, dass Menschen gerettet werden und dass die Gemeinde wächst. Aber die Not von Menschen, so hat er es wahrgenommen, hat viele Christen gleichgültig gelassen. Er heißt Wolfram und zum Glück hat Wolfram sich dann doch auf Christus eingelassen. Er ist Pastor geworden, ist mittlerweile auch Pastor im Ruhestand. Und ich kann nachvollziehen, was Wolfram meint. Denn ich habe das als Jugendlicher ähnlich gelernt und erzählt bekommen. Unser Auftrag ist, Menschen zu retten und ihnen von Jesus Christus zu erzählen. Und für das Soziale und für den Naturschutz, das können Greenpeace und die anderen machen, das ist nicht unsere Aufgabe, das lenkt uns nur von dem Eigentlichen ab. Ich habe sogar gehört, dass es gerade der Fehler der großen Kirchen sei, dass sie so viel Soziales machen. Und ich habe das geglaubt. Erst so seit ungefähr 10 Jahren verstehe ich, dass Rettung bedeutet, wir finden zu einem Leben, wie Gott sich das vorstellt. Die Gemeinschaft mit Gott und die Gemeinschaft mit Menschen, die wird grundlegend neu aufgezogen. Und dazu gehört selbstverständlich und ganz zentral auch der Einsatz für Menschen und der Einsatz für Gerechtigkeit. So ein Leben ist das, was Jesus Gottes Reich nennt. Bei Paulus waren die Verhältnisse noch klar. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Macht es anders. Macht es besser. Lebt in einer Weise und liebt in einer Weise, die Leute noch überhaupt nicht kennen. Das überrascht sie und das hatte Ausstrahlungskraft. Wir machen uns Gedanken darüber, was ist dein Evangelium? Und wir fragen uns, wie können wir heute Menschen von Jesus Christus erzählen? Und dann merken wir manchmal, das ist ganz schön schwierig geworden, Menschen von Christus zu erzählen. Woran liegt das wohl? Liegt das vielleicht daran, dass sich so ein naturwissenschaftliches Weltbild breit gemacht hat und da Jesus nicht reinpasst? Ich glaube das überhaupt nicht. Ich glaube das überhaupt nicht, dass das zusammenhängt. Die Liebe der ersten Christen war ansteckend. Die Leidenschaft, mit der sie sich für Menschen stark gemacht haben, das hatte Ausstrahlungskraft. Das ist nicht klug. Wir können nicht die Umkehr zum liebenden Christus predigen, aber Menschen die Liebe schuldig bleiben. Und zum Glück, es gab natürlich in Kirchen immer die, die sich schon immer für Gerechtigkeit stark gemacht haben. Und ich bin auch sicher, zumindest im direkten Umfeld haben Gemeinden immer viel Gutes getan. Stellt euch nicht der Welt gleich und prüft, was gut, wohlgefällig und vollkommen ist. Macht einen Unterschied. Ich lese aus diesem Satz heraus, wir müssten eigentlich ganz vorne mit dabei sein, vorangehen, gute Trends setzen. Eigentlich hätte das eine 16-jährige Schülerin gar nicht machen müssen, dass sie einen Schulstreik anzettelt, um das Klima zu retten. Da hätten wir von Anfang an ganz vorne mit dabei sein müssen. Es geht doch darum, die Erde zu bewahren, die Gott geschaffen hat und auf der Gottes geliebte Menschen hoffentlich in Zukunft noch lange und gut leben können. Wir müssten hier eigentlich sensibler sein als andere Menschen. Wir gehören an die Spitze von solchen Bewegungen, so verstehe ich diese Verse. Prüft, was gut, was wohlgefällig und was vollkommen ist. Was brauchen die Menschen um uns herum? Was ist für unsere Gesellschaft wichtig? Dafür will ich gerne sensibel werden, ein Ohr an Gottes Herz, spüren, wofür Gottes Herz schlägt und dann wache Augen für Menschen, für die Gesellschaft. Jetzt unbedingt will ich ein Missverständnis vermeiden. Wenn ich sage, wir gehören da an die Spitze solcher Bewegungen, heißt das nicht, wir gehören ganz links in die Gesellschaft oder von euch gesehen ganz links in die Gesellschaft. Das ist keine Frage von Parteipolitik. In den meisten Parteien sind viele Menschen, die sich mit höchstem Engagement für Gerechtigkeit einsetzen. Die Konzepte sind natürlich verschieden, klar. Brauchen wir Verbote, Grenzen? Müssten wir verzichten, um das Klima noch zu retten? Ich vermute, so ist es. Ich glaube, wir sind an einen Punkt gekommen, wo es ohne Verzicht nicht mehr geht. Aber wir müssen natürlich auch Anreize schaffen, dass Innovationen da sind, dass wir mit Wissenschaft, mit Technologien da auch weiterkommen. Denn dann kann man es auch vermitteln, dass wir da was verändern müssen, wenn etwas von unserem Wohlstand gewahrt bleiben kann. Diese ideologischen Streitigkeiten müssen beigelegt werden. Wir brauchen einen kreativen Austausch, dass wir Ideen miteinander entwickeln. Und da lohnt es sich, sehr genau hinzuhören, aufeinander zu hören und miteinander zu reden und voneinander zu lernen. Prüft selbst, was Gottes Wille ist, was das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene ist. Finde heraus, in was für einer Gesellschaft willst du leben? Welche Impulse empfängst du von Jesus Christus? Welche Gesellschaft malt er dir vor Augen? Und was kannst du dann dazu beitragen, dass die Gesellschaft etwas besser wird? In unseren Gottesdiensten feiern wir Riesenklein. Die Riesen aus unserem Alltag, vielleicht auch die Riesen, mit denen andere Menschen zu tun haben. Und ich glaube sogar, dass wir den großen Riesen unserer Gesellschaft und unserer Zeit etwas entgegenzusetzen haben. Wir gehen nach dem Gottesdienst als Gesegnete in den Alltag Lasst uns unser Leben als vernünftigen Gottesdienst gestalten. Lasst uns jetzt erstmal miteinander Gott feiern und ihn loben, weil es ihn ehrt und weil es uns frei macht und uns Kraft gibt. Und dann soll sich vom Gottesdienst ausgehen Barmherzigkeit und Gerechtigkeit wie so ein Strom durch unseren Alltag rollen. Amen.